Contentwarnung TJ Miller. Contentwarnung Suizid. Contentwarnung Kindesmisshandlung. Was man halt so an Contentwarnungen geben muss bei Deadpool 2.
Jesus Maria.
Hallo und willkommen zu Movie Gelantes.
Hallo.
Hi.
Mein Name ist Michael Heide.
Mein Name ist Milena Itjek.
Und ich bin Mariella Linkert.
Und nächste Woche läuft Deadpool and Wolverine in den Kinos an, also ist es Zeit, den zweiten Teil zu besprechen.
Yay.
Diesmal spielt die zweite Hauptrolle Cable. Über den hatte ich schon ein bisschen in der Folge zu Deadpool 1 gesprochen, weil die beiden Figuren kurz nacheinander in New Mutants eingeführt wurden. Was ich damals nicht gesagt habe, war, dass Cable zu den New Mutants aus einer Zukunft kam, in der Apocalypse herrschte, den wir ja gerade erst letzte Woche uns vorgenommen haben. Und in der Vergangenheit versuchte Cable jetzt, dessen Aufstieg zu verhindern. Gestört wurde er dabei von Strife, seinem eigenen Klon, der für Apocalypse arbeitete. Und ich hatte ja letzte Woche bei der Erklärung von X-Factor gesagt, dass Cyclops nach Jeans Tod eine Beziehung mit Madeline Pryor angefangen hatte, die Jean etwas ähnlich sah und dass die beiden geheiratet haben und ein Kind bekamen. Sie sah ihr deswegen so ähnlich, weil sie ein Klon von Jean war. Und Strife entführte jetzt dieses Kind und infizierte es mit einem techno-organischen Virus. Die X-Men besiegten ihn, konnten Baby Nathan aber nicht mehr retten und gegen den Virus gab es kein Heilmittel. Noch nicht. In der Zukunft aber schon. Also schickten sie Nathan zu seiner Halbschwester in die Zukunft. Rachel Summers, eingeführt in der Comic-Storyline Days of Future Past. In der Zukunft wird sie irgendwann Mutter Ascani heißen und da ist sie dann die Anführerin des Widerstands gegen Apocalypse. Tatsächlich großgezogen wurde Nathan allerdings von Scott und Jean, die in fremde Körper in die Zukunft reisten, um sich um das Kind zu kümmern. Das war dann als Red und Slim. Naja, dieses Kind wuchs jedenfalls auf und wurde zu Cable, dem Kämpfer, der zurückgeschickt wurde, um Apocalypse zu stoppen. Und natürlich ist das Kind zuerst in den Comics eingeführt worden und dann ist erst Cable eingeführt worden, aber zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass die dieselbe Person sind. Und danach ist erst das Kind in die Zukunft geschickt worden. Und dann ist erst rausgekommen, Cable ist dieses Kind.
Oh, das ist irgendwie cool.
Das ist super verworren, aber ja, vierdimensional.
War es denn von Anfang an so geplant?
Nein,
oder
natürlich
so ein,
nicht. Rob Liefeld hatte sich einfach nur einen coolen Typen mit Cyberimplantaten und einer riesen Knarre ausgedacht. Und der Rest ist dann von besseren Autoren und Autorinnen geschrieben worden, als er selbst einer ist. Naja, Deadpool, der Film, konnte Cable natürlich nicht so übernehmen, denn die X-Men hatten Apocalypse ja gerade erst besiegt und den hier jetzt noch einmal rauszukramen und das in diesem sehr viel alberneren Film, das wäre nicht gegangen. Also mussten sie ihn ersetzen und die Wahl fiel auf Rusty Collins, einen der beiden Mutanten, die am Anfang der X-Factor-Serie von X-Factor aufgelesen und trainiert wurden. Später traten er und Skids den New Mutants bei und waren sogar im Team, als Cable, Deadpool und Domino ihre ersten Auftritte hatten. Die Umwandlung in X-Force haben sie dann aber nicht mitgemacht. Wer auch nicht mehr mitgemacht hatte, war Tim Miller, der für die Fortsetzung nicht zurückkam, der drehte stattdessen Terminator Dark Fate. Den haben du, Mariella, und ich ja schon besprochen.
Ja, da war aber auch selber schuld, ne?
Also ich finde Dark Fate auch einen sehr guten Film. Und in mancherlei Hinsicht sogar besser als Deadpool. Feminismus.
Ja, aber weniger spaßig.
Weniger spaßig, das stimmt, aber auch sehr viel weniger Fridging. Fridging ist kurz für Women in Refrigerators. Stattdessen sprang David Leitch ein, einer der beiden Regisseure von John Wick. 2017 hatte er außerdem Atomic Blonde mit Charlize Theron gedreht, den müssen wir auch mal bald rezensieren. Das ist nämlich ebenfalls eine Comic-Verfilmung.
Das haben wir schon lange vor.
Das haben wir schon lange vor, ja. Alltag und so. Leitch machte dann auch keinen schlechten Job, aber wie im ersten Film auch, ist das hier im Grunde die große Ryan Reynolds-Show. Er hatte diesmal sogar noch größeren Einfluss auf das Drehbuch, er hatte mehr Raum für Improvisationen und das verärgerte Cast und Crew vor allem TJ Miller, den mutmaßlichen Sexualstraftäter und nachgewiesenen Polizeinotrufscherzer. Ich habe das alles bei Deadpool 1 zusammengefasst. Miller kündigte jedenfalls an, nie wieder mit Reynolds zusammenzuarbeiten und wurde dann gecancelt und würde sich jetzt vermutlich die Hände ringen, um nochmal überhaupt mit irgendwem zusammenzuarbeiten. Naja, aber dabei ist Deadpool 2 gar kein schlechter Film geworden. Nicht so gut wie der erste, aber mit ein paar großen Stärken. Wenn ihr da draußen den Eindruck nochmal auffrischen wollt oder den Film noch gar nicht gesehen habt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Achso, Deadpool 2 gibt es übrigens in drei Schnittfassungen. Einmal den weihnachtlich angehauchten Once Upon a Deadpool ab 12 mit einer Rahmenhandlung, in der Deadpool Fred Savage alles erzählt wie Peter Falk in Princess Bride.
Sogar im selben Zimmer.
Ja, also zumindest einem nachgebauten Zimmer, ja. Dann gibt es noch die Kinofassung ab 16 und den Super Duper Fucking Cut, ebenfalls ab 16, aber um einiges brutaler.
Der ist ab 16. Boah.
Ja?
Den haben Micha und ich ja jetzt geschaut. Und der war super brutal.
Also ja. Ich habe die Weihnachtsfassung gesehen.
Oh, echt?
Echt?
Dann fehlt ja der halbe Film.
Schade.
Ja, der Super Duper Fucking Cut ist ab 16.
Ja. Ja, nur in den USA ab 18. Naja, okay.
Ja. Ja, wahrscheinlich, weil Stripperinnen zu sehen sind, die oben ohne sind.
Oh, wow, ich wollte gerade fragen, wieso sieht man irgendwo einen Nippel, aber natürlich, Amerika.
Ja, natürlich. Wobei im ersten auch.
Ja, ja.
Ah, gut, der
aber
war ja auch arbeitet.
Ja,
ja, richtig. Ja, ja. Jetzt fällt der Groschen wieder.
Kannst du viele Maschinenpistolen im Film haben, wie du willst. Ist egal, aber ein Nippel, oh mein Gott.
Ein weiblicher Nippel. Männliche Nippel haben
Ach
nichts
so, ja,
zu sagen.
Mein Fehler. Was eigentlich mit nicht-binären Nippeln?
Das kommt auf Assigned Gender at Birth an.
Und wenn ich Assigned Gender at Birth leer hätte, was ja nun möglich ist?
Ja, jetzt mittlerweile ist das möglich, aber das war ja noch nicht möglich, als die Menschen geboren wurden, die jetzt in Filmen sind.
Also ist das ein Problem für in 20 Jahren Amerika?
Ja. Wenn es Amerika dann noch gibt.
Ja, mal gucken.
Ja.
Okay.
Wie gesagt, ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt jetzt einen der drei Filme gucken, also eine der drei Schnittfassungen desselben Films. Und ich sag mal, bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich.
Und da sind wir wieder.
Willkommen zurück.
Und ja, vielleicht hätten wir zuerst Logan sehen und besprechen sollen, denn Deadpool 2 ist eine direkte Reaktion darauf. Aber Logan spielt halt auch so weit nach allem anderen, dass es fast schon egal ist. An dieser Stelle ein Spoiler für Logan. Logan stirbt am Ende. Und so beginnt Deadpool den Film damit, um ihn zu trauern, obwohl Logans Schicksal in der Zeit, zu der Deadpool spielt, ja noch gar nicht eingetreten ist. Dennoch hat er eine kleine Spieluhr mit dem aufgespießten Wolverine drauf.
So süß.
Und weil wir es doch schon gewohnt sind, dass Ryan Reynolds alles vom Set klaut, was nicht niet- und nagelfest ist, so auch diese Spieluhr.
Hätte ich aber auch gemacht. Also die ist so cool.
Ja. Deadpool scheint jetzt sogar suizidal. Mit einem Overkill, bei dem er zu I'm All Out of Love erst raucht, dann den Gasofen aufdreht, daran riecht und sich dann davor auf mehrere Kerosinfässer legt, die er mit einem Streichholz entzündet, sodass alles sehr beeindruckend explodiert. Aber tatsächlich lag das gar nicht am Filmtod von Wolverine in einem anderen Film. Den nimmt er Wolverine sogar übel, weil Deadpool das jetzt überbieten muss. Nein, nein, das liegt am Tod von jemand anderem. Um das zu erklären, gibt es eine Rückblende. Deadpool hat nach dem Ende von Teil 1 jede Menge Verbrecher umgebracht bei einem Kreuzzug gegen das organisierte Verbrechen. Mafia, Yakuza, alles egal. Wobei er die Yakuza vorher anruft und ihnen sagt, es sei Gale am Apparat. Vermutlich eine Anspielung auf Gale Simone, eine der wenigen Autorinnen, die Deadpool-Serie hier geschrieben haben. Und Dolly Partons 9 to 5 ist ein super Kontrast zu den blutigen Szenen, die im Super-Duper-Fucking-Cut sogar noch um einiges blutiger sind.
Oh ja.
Wen er im Kino-Cut K.O. schlägt, der kriegt jetzt einen Kopfschuss. Und sehr viel mehr. Wie gesagt, insgesamt ist der Super-Duper-Cut 15 Minuten länger und das meiste davon ist Gewalt.
Mhm. Deswegen habe ich auch angenommen, dass er ab 18 sei, weil der ist echt sehr gewalttätig.
Ja. Sein Chauffeur ist beim ganzen Unterfangen übrigens Dopinda aus Teil 1, der jetzt auf seinem Taxi Werbung für die fiktive Fluglinie Alpha Flight macht. Sicher nur zufällig der Name des kanadischen Superheldenteams, bei dem Wolverine vor seiner Zeit bei den X-Men war. Dopinda will übrigens selbst ein Auftragskiller werden und er beschreibt das damit, dass er Blut geleckt hat, so wie Kirsten Dunst im Interview mit dem Vampir das Blut von Tom Cruise geleckt hatte. Ein Running Gag, der später nochmal wiederkommt. Doch eine Zielperson kriegt er nicht umgebracht. Sergei Walischnikow, ein russischer Mobster, der extra für den Film hinzuerfunden wurde. In den Comics gibt es den gar nicht. Der Typ verschanzt sich in einem Panic Room, und Deadpool hat keine Zeit, sich zu ihm durchzukämpfen, denn Vanessa meldet sich, er soll schleunigst nach Hause kommen. Und Vanessa geht ihm ja über alles. Weswegen er dann auch sofort heimeilt und Sergei auf später verschiebt. Ein großer Fehler. Es ist der Jahrestag von Wade und Vanessa und die beiden sind immer noch so verliebt wie am Anfang. Und damit nicht genug, will sie jetzt auch noch endlich von ihm schwanger werden. Und der Film ist hier wirklich romantisch und süß. Er schenkt ihr einen Skiball-Token als Erinnerung an ihr erstes Date. Dass er erwähnt, dass das aus echtem Blei ist? Foreshadowing. Die beiden setzen sich aufs Sofa und gucken den Barbara Streisand-Film Jentl. Und das Lied Papa, can you hear me kommt ihm irgendwie bekannt vor. Diese Idylle ist zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen kommt natürlich jetzt Sergei mit ein paar Handlangern dazwischen. Die schießen die Tür auf und wollen Deadpool umbringen. Er wird zwar mit allen von ihnen fertig, aber Sergei selbst kann noch einen letzten Schuss abgeben. Und er trifft nicht Deadpool, sondern Vanessa. Sie stirbt in seinen Armen, bevor er aus dem Fenster springt und Sergei durch den Regen jagt, als hätten wir es mit einem Film von Frank Miller zu tun. Er ist erfolgreich, aber das macht Vanessa auch nicht wieder lebendig. Und Gail Simone war übrigens auch die Bloggerin, die den Begriff Women in Refrigerators erfunden hatte. Ich dachte, ich erwähne das mal an dieser Stelle. Das beschreibt nämlich das Phänomen, wenn weibliche Charaktere leiden oder gar sterben müssen, damit der männliche Protagonist einer Geschichte Motivation bekommt. Und so ist es jetzt hier ihr Tod, der Deadpool den Lebenswillen nimmt und den restlichen Plot ins Laufen bringt. Und da kann jetzt auch der James-Bond-mäßige Vorspann mit Musik von Celine Dion nicht viel retten. Es gibt wieder dieselben spaßigen Credits wie im ersten Film. A film by, wait a minute, produced by, did you just kill her? In association with, I don't understand. Und written by, the real villains. Interessant, im ersten Film waren sie noch the real heroes here. Dieser Vorspann weicht im Super-Duper-Cut übrigens in ein paar Details vom Kino-Cut ab, aber nichts Großes. Nach dem Vorspann ist Deadpool endlich eingefallen, woran ihn Papa Can You Hear Me erinnert. Es ist dieselbe Melodie wie Do You Wanna Build a Snowman aus Frozen.
Und es war wohl tatsächlich Ryan Reynolds, dem das aufgefallen ist.
Ja, habe ich auch gelesen. Und das war bevor Fox von Disney gekauft wurde.
Ah, okay.
Dopinder arbeitet mittlerweile in der Bar, angeblich als erster Schritt seiner Ausbildung zum Auftragskiller. Tatsächlich nutzen sie ihn einfach nur komplett aus.
Ja, der darf dann fegen und Urin wegwischen und ja, so Sachen. Schön, genau. Sehr lecker.
Ja. Und Deadpool ist völlig am Ende. Der geht zurück zu Blind L, der er im ersten Film ja gesagt hatte, dass er ein Geheimversteck mit ganz viel Koks in ihrer Wohnung hat, direkt neben dem Heilmittel gegen Blindheit. Und jetzt rollt er den Teppich beiseite, öffnet ein loses Dielenbrett und holt das Kokain raus. Und daneben ist tatsächlich ein Paket mit der Aufschrift Cure for Blindness. Aber auch der Schnee hilft ihm nicht. Und so liegt er jetzt wieder auf den Kerosinfässern vom Anfang, zumindest im Kino-Cut. Im Super-Duper-Fucking-Cut kommen hier noch mehr Suizidversuche, unter anderem mit einem Sprung von einem Hochhaus, dem Ächzen einer Flasche rohrfrei und dem Traumatisieren von Kindern vor dem hiesigen Eisbärgehege, in das er halt springt. Tja, und jetzt sehen wir, was danach passiert. Die Fässer gehen hoch, Deadpool landet im Jenseits, das genau wie seine Wohnung mit Vanessa aussieht. Und er sieht sie auch, aber er kommt nicht zu ihr durch, denn seine Selbstheilungskräfte lassen ihn nicht sterben. Also sagt sie ihm nur noch, your heart is not in the right place, und dann reißt es ihn auch schon wieder zurück in die Welt der Sterblichen. Und Colossus ist da, um ihn ein weiteres Mal für die X-Men zu rekrutieren, beziehungsweise erstmal Deadpools Überreste ins Xavier-Institut zu bringen, damit er sich dort wieder heilen kann.
Colossus sagt, er hat sich die Freiheit genommen und ihn angezogen. Und Deadpool trägt ein T-Shirt mit den Katzen von Taylor Swift drauf. Das ist super süß.
Aww. Ja.
Und Taylor Swift ist ja privat bekannt mit Ryan Reynolds und seiner Frau. Und wie war das? Die Tochter von Ryan Reynolds hat bei Taylor Swift in irgendeinem Song Backing Vocals gemacht oder so?
Mhm. Und es wurde ja gemunkelt, dass sie jetzt Lady Deadpool spielen wird im dritten Teil. Mal schauen.
Das wäre vorstellbar. Auch Negasonic Teenage Warhead ist zurück und sie hat jetzt eine Freundin, Yukio. In den Comics eine Bekannte von Wolverine und eine, in Anführungsstrichen, ziemlich gute Freundin von Storm.
Right.
Mhm.
Haben die auch zusammen in einer WG gewohnt und ein Kind großgezogen?
Nein, aber immer, wenn sie sich treffen, gehen sie zusammen durch die Bars und naja, es ist relativ klar, wen sie dort aufreißen, nämlich einander, aber das trauen sie sich bei Marvel halt nie zu zeigen.
Ja, noch nicht, das kommt jetzt.
Ja, vielleicht. Wenn sie nicht Storm jetzt wieder mit irgendwem anders verkuppeln, um ein neues One-True-Pair zu schaffen, was dann doch keiner abnimmt. So Versuche wie Colossus mit Wolverine. Colossus mit Wolverine, das wäre auch schön. Nein.
Das hätte ich nun gekauft.
Ja. So wie Versuche, Storm mit Wolverine zusammenzubringen. Oder mit Forge. Oder, es gab Dutzende. Naja, in den Fox-Filmen haben wir Yukio bereits kennengelernt, gespielt von Rila Fukushima in The Wolverine. Hier hat sie zuckerwattefarbene rosa Haare und ist um einiges jünger. Deadpool beschwert sich schon wieder, dass außer Colossus und Negasonic keine weiteren X-Men mitspielen. Und im Hintergrund ist das komplette X-Men-Team aus Dark Phoenix, inklusive Xavier, und sie schließen die Türe. Die Szene haben sie am Set von Dark Phoenix gedreht und dann hier einfach mit Greenscreen reinkopiert. Aber das zerstört natürlich endgültig jede Illusion, dass Deadpool in derselben Welt spielen könnte wie die X-Men-Filme. Denn X-Men Dark Phoenix spielt 1992 und dort sind weder Colossus noch Negasonic im Team. Gleichzeitig spielt Deadpool aber auch ganz klar in dem Jahr, in dem er herauskam, wie die benutzte Technik im Film, aber auch Musikwahl und Popkulturanspielungen belegen. Trotzdem, lustig ist der Moment und mehr will er ja auch gar nicht sein. Deadpool ist jetzt alles egal und so wehrt er sich nicht mal mehr dagegen, den X-Men beizutreten als Azubi. Ja, und dann lernen wir Cable kennen, der in einer dystopischen Zukunft vor den Leichen seiner Frau und seines Kindes steht. Auch hier wieder ein Fall von Women in Refrigerators. Er schnappt sich den verkohlten Teddybär seines Kindes und aktiviert dann seine Zeitmaschine, um den Mord an den beiden ungeschehen zu machen und Rusty Collins' Aufstieg zum Superschurken am besten gleich mit. Im Super-Duper-Cut gibt es noch ein paar CGI-Spielereien mit seinen Waffen, im Kino-Cut fehlt das. Ebenfalls exklusiv im Super-Duper-Cut ist Rusty Collins' Ankunft im Waisenhaus. Das Waisenhaus der Essex Foundation. Ein Name, der uns bekannt ist, das ist Mr. Sinister, der Supergentechniker. Der Schuldirektor hingegen wird gespielt von Eddie Marson. Den kennt man unter anderem aus The World's End und Guy Ritchies Sherlock Holmes Filmen. Da spielt er Lestrade.
Ah, deswegen kam er mir bekannt vor. Okay. Mhm.
Ja, der ist auch noch in zig anderen Filmen. Der ist in Happy Go Lucky Me der Fahrlehrer, der immer die Rückspiegel im Wagen und die Rückspiegel außerhalb vom Wagen mit diesem Dreieck beschreibt. Und dann sagt er immer, N-Ra-Ha, N-Ra-Ha. Okay. Das bleibt total in Erinnerung, wenn du den Film einmal gesehen hast. Das vergisst du nie wieder. Aber ja, der ist das. Ja, und dann wird Deadpool auch schon zu seinem ersten Einsatz gerufen. Und das ist in den beiden Schnittfassungen wieder voneinander abweichend. Im Kinocut trägt er Cerebro und albert damit herum. Und im Director's Cut liest er ein Buch. Und in beiden Fällen ärgert er Colossus.
Ich finde es schön, wie er im Kinocut die typische Spandex von X-Men zugeworfen bekommt, das,
ja,
das Gelbe.
Aber hinten dann mit Trainee auf dem Rücken, genau. Ach, mir fällt jetzt erst auf, dass der Plot von Deadpool 2 eigentlich auch der Plot von Into the Spider-Verse ist. Weil in beiden Fällen ein Wilson eine Vanessa verliert und dann alles tut, um die Realität umzuschreiben, damit sie wiederkommt. Da war es Wilson Fisk.
Ja.
Und hier ist es Wade Wilson.
Ach Gott, stimmt. Oh mein Gott. Ob das gewollt war?
Ich glaube nicht. Das ist echt Zufall. Naja, jedenfalls werden die jetzt zu diesem Waisenhaus hingerufen. Und im Kinocut ist das der erste Auftritt von Rusty Collins. Also eigentlich Russell Collins. Und im Film gibt er sich den Namen Fire Fist. Der ist im Comic, glaube ich, nur in zwei Panels insgesamt aufgetaucht. Ansonsten nennen den immer nur alle Rusty.
Ah, okay.
Das ist halt ein Mutant mit Pyrokinese und dieses Waisenhaus ist ein Mutanten-Umerziehungscenter. Conversion Therapy lässt grüßen.
Ja, ganz unangenehme Assoziation.
Ja.
Ich frage mich allerdings, wie dieses Antimutanten-Folter-Ding mit Essex zusammenpasst, der ja eigentlich eher dafür bekannt ist, dass er die DNA von Mutanten haben will, um seine Experimente damit zu machen. Wir werden es vermutlich nie erfahren.
Ja.
Es sei denn, Deadpool und Wolverine geht drauf ein, weil das wäre die letzte Chance.
Sein, ja.
Übrigens, Fun Fact am Rande, Ryan Reynolds hat offiziell verlautbaren lassen, dass Deadpool definitiv pansexuell ist.
Das ist gut. Das ist er in den Comics ja auch.
Ich dachte, das war schon klar, aber ja, gut zu wissen.
Es passt auch einfach hervorragend zu diesem Charakter.
Ja.
Ja, und im Film baggert er ja auch ständig Colossus an.
Ja.
Nachvollziehbar.
Die Popo-Squeeze-Szene.
Naja, wirklich squeezen kannst du da ja nicht.
Ja, ne? Aber er streichelt so schön über seinen metallenen Hintern.
Ja. Deadpool rafft jedenfalls recht schnell, dass Rusty von diesem Waisenhaus gefoltert und, naja, im Endeffekt missbraucht wurde, wenn auch nicht sexualisiert, aber naja, man kann jetzt auch von Metaphern sprechen. Und er fängt jetzt einfach mal an, die Belegschaft des Waisenhauses umzubringen. Kolossus hält ihn auf und sowohl Deadpool als auch Rusty werden jetzt festgenommen. Und die kriegen jetzt so Kragen, die ihre Kräfte unterdrücken. Und dann kommen sie in die Icebox. Das ist ein Supergefängnis für Superverbrecher. Das Problem ist, wenn man Deadpool die Kräfte nimmt, dann ist nichts mehr da, was seinen Krebs in Schach hält.
Ja, und der kommt jetzt wieder und fängt langsam an, ihn zu töten. Das, was er haben wollte von Anfang an.
Genau. Wer jetzt allerdings auch wiederkommt, ist Cable aus der Zukunft. Und die Szene, wo er in der Gegenwart landet, vor zwei Rednecks, die man eigentlich nicht erkennt, die ist lustig. Vor allen Dingen, wenn man hinterher weiß, wer diese beiden Rednecks eigentlich sind.
Wer denn?
Alan Tudyk, bekannt aus Firefly und Tucker and Dale vs. Evil.
Ja.
Und Voice Actor Alien, für oder? Eigentlich Resident Alien und Voice Actor für sämtliche Disney-Filme überhaupt. Und der andere ist Matt Damon, der allerdings nicht so in den Credits steht, sondern da nur Dickie Greenleaf genannt wird. Und das ist der Name von dem, für den er sich ausgibt, in der talentierte Mr. Ripley.
Ist das die Szene, nice, wo er irgendwie Gesichtsprothesen und einen Fettsuit getragen hat oder so?
Ja.
Ja, genau. Mhm. Also es hat schon einen Grund, dass man ihn im Kino nicht erkannt hat. Deadpool und Rusty lernen sich kennen und Rusty sieht Deadpool als seinen großen Helden und Deadpool fühlt sich eher genervt von dem Jungen. Und er sagt ihm, pass auf, such dir wen anders. Gleichzeitig bekommen wir mit, dass irgendetwas im Keller dieses Gefängnisses haust, was möglicherweise nicht ganz menschlich ist, auf jeden Fall ziemlich stark und ziemlich laut und den Boden erschüttern lässt. Und Rusty freundet sich damit an. Cable bricht jetzt in die Icebox ein und greift Collins an. Deadpool versucht, das zu verhindern. Und dabei geht dann auch sein Kragen kaputt und seine Kräfte kommen zurück, was er ja eigentlich gar nicht will. Jetzt tut er aber alles, um Rusty zu beschützen, sagt dabei aber auch zu Cable, naja, ich verstehe ja schon, der Junge geht einem auf den Sack. Und das hört Rusty. Cable erklärt jetzt, warum er Rusty töten will und
schildert, dass er, wenn er älter ist, seine Feuerkräfte immer mehr missbraucht und einen Gefallen daran findet, zu morden.
Ja, der Erste, den er tötet, ist der Direktor des Waisenhauses, aus Rache, und dann leckt er halt Blut, so wie Dopinder mit seiner Kirsten Dunst-Metapher. Und das wird dann halt immer schlimmer und er metzelt sich dann durch die ganze Welt und wird halt der größte Killer überhaupt und legt alles in Schutt und Asche.
Übrigens, wir hatten es vorhin von dem Film Yettle von Barbara Streisand.
Mhm.
Das ist im echten Leben die Stiefmutter von Josh Brolin, der hier Cable spielt.
Habe ich auch gelesen. Das ja. ist so cool.
Stimmt, hat man gerade gesagt, wer ja, den genau, spielt.
Sie haben es einfach vergessen. Sie wollten die ganze Zeit Witze darüber machen. Sie haben es einfach vergessen. Das ist ihnen erst am Ende aufgefallen.
Ja, Josh Brolin müssen wir, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Kinderstar, hat angefangen mit The Goonies und so einem Zeug und ist dann später halt mit Old Boy von Spike Lee, Thanos, Sin City, einmal durch alle Comic-Verfilmungen durchmarschiert, die es gibt. Mhm. Und so jetzt halt auch hier als Cable. Rusty Collins wiederum wird gespielt von Julian Dennison. Das ist ein Teenager aus Neuseeland. Den kennt man aus Hunt for the Wilder People und aus dem sehr, sehr schlechten zweiten Christmas Chronicles mit Kurt Russell.
Kenn ich gar nicht.
Also Hunt for the Wilder People kann ich wirklich empfehlen, den Christmas Chronicles gar nicht. Wieder halb im Sterben hat Deadpool eine weitere Vision von Vanessa und er rechnet jetzt 2 und 2 zusammen und denkt, okay, wenn sein Herz am richtigen Fleck sein muss, vielleicht ist damit ja der Junge gemeint, vielleicht soll er sich ja um Rusty kümmern.
Nochmal zurück zu Josh Brolin vielleicht.
Ja,
ja gerne.
Rob Liefeld, das ist der Schöpfer von Cable.
Liefeld.
Liefeld? Mein Fehler ist, es wird langsam wirklich Kanon, dass ich einfach keinen Namen aussprechen kann, oder? Der war am Set und hat dann Josh Brolin gebeten, ob er die Waffe mal halten darf. Also diesen Movie-Prop. Der hat ihn ihm dann gegeben und vorher noch gesagt, Vorsicht, der ist echt schwer. Der wiegt halt 70 Pfund. Ich weiß nicht, was das okay. in Kilo ist, aber relativ viel.
Mhm.
Woraufhin der gemeint hat, boah, ist der ja richtig schwer. Und Brolin halt so, ja, und ich muss damit Berge hochlaufen.
Ja.
Klingt nach einem sympathischen Typen insgesamt.
Ja.
Ja. Im Knast lernen Deadpool und Rusty dann übrigens auch noch Black Tom Cassidy kennen. Das ist hier einfach nur so ein Dreadlocks tragender 0815-Bully-Gangster. Sieht ein
Ja.
bisschen aus wie Anführer der, naja, vielleicht nicht unbedingt der arischen Brüderschaft, aber.
Ja, ist aber nicht verkehrt. Also so White Trash halt.
Ja, White Trash halt wirklich, so Trailer Trash. In den Comics ist Black Tom Cassidy der Partner von Juggernaut. Auch da ist es wieder so ein. Er ist natürlich der Partner in Crime, aber wenn man es zwischen den Zeilen herauslesen möchte, dann ist er durchaus auch noch in anderer Hinsicht der Partner.
Okay.
Weil
Ha,
die
okay.
hängen halt ständig zusammen rum. Es ist halt mindestens Bromance, vielleicht mehr, man weiß es nicht. Aber das ist halt interessant, weil Juggernaut ja auch in diesem Film hier
Ja.
wichtig wird. Spoiler.
Spoiler für in 2 Minuten.
Deadpool schafft es jedenfalls aus dem Gefängnis wieder raus, während Rusty immer noch drin bleibt und sich weiter mit Juggernaut anfreundet.
Der wird übrigens auch von Ryan Reynolds gespielt.
Was?
Gesprochen. Und ich glaube, das Gesicht ist Motion Capturing Ryan Reynolds. Der Körper ist irgendein anderer Typ.
Ach, krass.
Ja, der Körper ist tatsächlich komplett CGI. Also die hatten einen Stand-in von so einem unfassbar großen Typen, der dann noch einen unfassbar großen Helm auf dem Kopf hatte.
Genau,
Und
genau.
in einigen Szenen hatten sie dann auch nur den Helm an so einem Kran, der halt hin und her geflogen ist, wenn Leute darauf reagieren mussten. Genau, also der Körper ist dann völlig CGI gewesen, aber genau, Motion Capture fürs Gesicht war Ryan Reynolds. Deswegen ist er auch gecredited als er selbst, soweit ich das gesehen habe.
Ja, Juggernaut himself, genau. Und Deadpools Plan ist es jetzt, Rusty zu befreien bei einem Gefangenentransport. Und dazu stellt er ein ganzes Team zusammen. X-Force. Wie gesagt, das Team, das eigentlich Cable gegründet hatte. Und die Mitglieder, die er jetzt hier castet, die sind wirklich aus allen möglichen verschiedenen Ecken des X-Men-Universums zusammengekratzt. Also Zeitgeist wird gespielt von Bill Skarsgård aus Stephen Kings It und Barbarian.
Ah, ja.
Jedenfalls Zeitgeist ist eigentlich von den X-Statics. Das war nach einem ganz drastischen Generalüberholen der X-Force-Serie. Da hieß die noch irgendwie 10 Hefte lang X-Force und ist dann umbenannt worden in X-Statics, weil es eh nicht mehr dasselbe Team war. Das war sehr subversiv, sehr satirisch von Peter Milligan und Mike Allred. Und es ging halt um Superhelden im Rampenlicht, die halt wirklich so Reality-TV-Stars waren. Und die starben weg wie die Suicide Squad. Also irgendwie so in jedem Heft war wer anders. Und dann kam irgendwer Neues ins Team und hielt dann mit ein bisschen Glück vielleicht die nächste Storyline durch oder halt auch nicht. Es gab eine fliegende grüne Kartoffel namens Doop.
Oh
Die war der
Gott.
Kameramann des Teams. Also wirklich richtig, richtig schräg. Und Zeitgeist war halt der Anführer des allerersten X-Force, hieß es damals noch Teams, der direkt im ersten Heft gestorben ist.
Und das Heft hatte die Nummer 116, die er hier tätowiert hat.
Ah, darum. Ja, verstehe, clever. Shatterstar hingegen ist eine Erfindung von Rob Liefeld und eines der neuen Mitglieder, das eingeführt wurde, als New Mutants zu X-Force wurde. Und Shatterstar ist der Sohn von Longshot. Longshot ist ein Charakter aus den Mutanten-Comics, der aus Mojo World stammt. Also das ist da, wo dieser richtig fette Mojo so halt auch Reality-TV begeistert ist und versucht, mit den X-Men aus unserer Dimension gegen ihren Willen Shows zu drehen.
Ach, das war aber auch in der
Genau,
Animationsserie.
der war auch in der Zeichentrickserie, da sind Jubilee und Sunspot in dieses Spiel reingezogen worden. Longshot ist halt der Vater von Shatterstar. Und in einem etwas komplizierten Zeitreise-Nonsens-Plot ist Shatterstar wiederum der Vater von Longshot.
Okay.
Gleichzeitig ist Shatterstar aber auch eine der wenigen Figuren in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft im X-Men-Universum. Wobei langsam wird das mehr, sollte man dazu sagen. Aber er war einer der ersten. Dann gibt es hier noch Bedlam, gespielt von Terry Crews aus Brooklyn Nine-Nine und auch ganz vielen anderen Sachen. Einen Peter, gespielt von Rob Delaney. Ich glaube, den gibt es gar nicht in den Comics. Der kann auch nichts. Der ist auch gar kein Mutant.
Der ist nur ein
Der ist halt
Mensch.
einfach nur da. Ist halt so ein Typ mit einem Schnurrbart und ganz nett und alle mögen den, aber das war's.
Der
Ja.
catfischt.
Dann gibt es noch den Vanisher und der Gag scheint zunächst zu sein, dass da einfach gar niemand ist. Tatsächlich kann er sich unsichtbar machen und der Vanisher ist eigentlich ein Schurke der X-Men und zwar aus den ganz, ganz frühen X-Men-Heften.
Aber übrigens, während er die zusammenstellt, sticht er bei fast allen ein Messer durch die Fotos, bis auf Domino. Da macht er ganz vorsichtig so einen weißen Reißnagel rein. Das sind ja am Ende die einzigen beiden, die es auch tatsächlich zum Kampf schaffen.
Ja.
Spoiler.
Ja, Domino ist eigentlich die Ex-Freundin von Cable in den Comics. Und sie ist im selben Heft aufgetaucht wie Deadpool. Bloß, dass hinterher rauskam, das war gar nicht Domino, sondern nur Copycat, eine Mutante, die sich für Domino ausgegeben hatte. Und Copycat ist Vanessa.
Weshalb Domino im Comic auch gar nicht gut auf Deadpool und Vanessa zu sprechen ist.
Das stimmt. Der Podcast Jay and Miles Explain the X-Men nennt Domino immer die Wine-Mom des Teams X-Force. Und das ist auch nicht ganz falsch. Die hängt halt rum, die hat nicht immer die besten Tipps. Und wenn sie nicht gerade irgendwie mit Cable in der Badewanne liegt, hat sie oft irgendwie ein Weinglas in der Hand. Sie ist weiß mit einem, also wirklich kalkweiß, gipsweiß, mit einem schwarzen Kreis um ein Auge rum. Und darum halt Domino. Und ihre Kräfte sind Glück. Also eigentlich, dass die anderen Pech haben und sie halt Glück. Was übrigens auch die Kräfte von Longshot sind, dem Vater von Shatterstar. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, dann cancelt sich das gegenseitig weg. So, das ist auch ganz lustig.
Das ist super lustig. Bei Domino, seit der Film draußen ist, muss ich mir das immer anhören, dass ich offensichtlich Superkräfte habe, weil es ist so ein Running Gag, dass ich ständig mehr Glück habe, als ich haben dürfte.
Ah, okay. Du bist also auf der Glockenkurve das Gegenstück zu mir.
Vielleicht, ja.
So ein Pechvogel bist du jetzt aber auch nicht.
Nee, im Moment geht's. Ne? Im Moment bin ich zufrieden.
Hoffe ich doch.
Und darfst jetzt auch nichts anderes sagen, ne?
Domino wird hier gespielt von Zazie Beetz aus Joker und The Harder They Fall. Die ist übrigens in Deutschland geboren und aufgewachsen. Und weil Zazie Beetz eben nicht kalkweiß ist, haben sie ihr Vitiligo gegeben und so diesen Kreis ums Auge invertiert. Was durchaus clever ist. Und sie ist halt auch extrem hot in der Rolle. Das hilft vielleicht auch.
Ja, eigentlich sollte sie ja auch ein bisschen anders aussehen. Also im Comic sieht sie, also hat sie andere Haare. Aber Ryan Reynolds war wohl so begeistert von ihrem Style, dass sie ja gesagt hat, ach egal, lass ihre Haare einfach so tragen wie immer.
Ja, natürlich.
Das ist eigentlich auch vollkommen egal, weil sie ist eine tolle Domino.
Ja.
Ja, voll.
Die spielt das fantastisch.
Auf jeden Fall. Und anscheinend hatte auch das Choreografie-Team einen Mordsspaß an ihr, weil sie halt lauter Rube Goldberg-Maschinen bauen durften, wo irgendwas völlig Bescheuertes passiert.
Ja, um ihre Kräfte halt zu zeigen, ja.
Genau, und dann hatten die halt immer irgendwelche Stuntleute, Choreografen, Kameraleute, irgendwelche Sachen, die durchs Bild baumeln auf einmal und mussten das alles auf die Reihe kriegen. Das muss so viel Spaß gemacht haben.
Ja. Deadpool macht jedenfalls X-Force bereit für ihren ersten Einsatz und sie springen mit Fallschirmen von einem Hubschrauber ab. Das Problem ist, dass plötzlich ein extrem starker Wind aufzieht und die ganzen Leute alle von ihrem Ziel wegbläst. Und dann landet halt einer irgendwie in einem Schredder für Laub. Peter versucht ihn rauszuziehen, kriegt aber den radioaktive Kotzeschwall ab und stirbt dann auch.
Das ist Säure.
Ja,
so eine Säure.
Säure, was auch immer. Es ist ja, das ist, ich weiß, nicht gesund. Ich meine, Säure ist es bei uns auch, wenn wir uns übergeben müssen. Aber es ist halt nicht so, so eine ätzende Extremsäure. Ja, der Nächste landet in der Stromleitung und das war der Vanisher. Und im Moment seines Todes sehen wir, dass er gespielt wird von Brad Pitt, der diesen Cameo irgendwie in 2 Stunden gedreht hat oder so.
7 Minuten.
Ja, sieben Minuten habe ich auch gelesen.
Mhm. Ah, okay.
Ja, ganze 7 Minuten
für halt irgendwie
am Set.
Genau, und dann hat er was, 37 Frames, die er auftaucht oder so, ja.
Ja, höchstens.
Geil.
Also ist ja gerade eben genug, dass das Auge ihn wahrnimmt und dann ist er auch schon wieder weg.
Ja.
Am Gefangenentransport selbst kommen dann letzten Endes nur Deadpool und Domino an. Und sie wollen jetzt Rusty befreien und Cable stoppen, der jetzt auch auftaucht, um den Transport anzugreifen. Und Rusty wiederum befreit den Juggernaut, der auch mit an Bord ist. Der ganze Truck wird zerstört und Juggernaut und Rusty fliehen. Und das ist jetzt der Moment, wo Cable mit Deadpool zusammenarbeitet. Wie gesagt, in den Comics haben sie als Gegner angefangen. Darum war das hier im Film auch so. Später haben sie aber auch immer häufiger zusammengearbeitet. Unter anderem, weil es die beiden einzigen wirklich erfolgreichen Figuren von Rob Liefeld waren. Und weil die beiden darum oft in Projekte zusammengesteckt wurden. Und Fabien Nicieza, der ja beide lange Zeit geschrieben hatte, hat dann auch irgendwann eine Team-Up-Serie von den beiden geschrieben, wo die dann zusammen aufgetaucht sind. Und das funktioniert halt ganz gut, weil du diese Dynamik hast, dass Cable so dieser Straight Guy ist und Deadpool ist der alberne Quatschkopf. Also du hast quasi Ernie und Bert.
Ja.
Deadpool ja, ist Ernie und Cable ist Bert. Das funktioniert halt genau.
Seine Pistole macht übrigens so ein Geräusch wie der T-1000, ne? Wenn er mit Sachen verschmilzt.
Was ja das Geräusch war, wo irgendwie Hundefutter aus der Dose kam, ne?
Was? Oh ja, richtig. Darüber hatten wir in
das
der Folge
gesprochen.
Das hattest
du doch gesagt.
Ja, ich war so begeistert von dem Sounddesign. Habe ich schon erwähnt, dass alles, was ich mir nicht sofort aufschreibe, direkt wieder aus meinem Gehirn weg ist.
Ich erinnere mich dran, ja. Na, jedenfalls arbeiten sie auch jetzt zusammen. Das heißt, Cable und Deadpool und Domino sind jetzt auf derselben Seite. Denn Deadpool hat ja die Theorie, wenn sie Rusty davon abhalten, den Direktor des Waisenhauses zu töten, dann bekommt er ja nie Geschmack am Morden. Und dann wird er ja nie dieser unfassbare Serienkiller. Das Problem ist, dass Rusty jetzt den Juggernaut dabei hat. Und der hat nichts dagegen, Leute umzubringen.
Apropos Rusty. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von dem Film war Julian Dennison erst 15. Und das heißt, er durfte in seinem Heimatland Neuseeland den Film nicht sehen. Der hatte nämlich einen R16.
Ja.
Oh. Ja, das ist
so süß.
Ja. Aber das ist voll oft mit so Child Actors in auch in Horrorfilmen und so weiter. Ne?
Oh, ja.
Die dürfen die ja auch alle nicht sehen.
Ja. Cable gibt Deadpool 30 Sekunden, um Rusty zu überzeugen, nicht zu töten. Und dann reisen sie auch schon zum Waisenhaus. Wer ebenfalls auftaucht, ist Colossus. Zusammen mit Negasonic Teenage Warhead.
Sag mal, ich habe gelesen, die war in den Comics eigentlich eine Telepathin, aber sie haben für den Film die Fähigkeiten geändert, weil die viel besser zum Namen passen, so?
Ja, das hatte ich aber, glaube ich, schon in der Folge zu Deadpool 1 gesagt. In den Comics ist Negasonic Teenage Warhead eine Erfindung von Grant Morrison und Frank Whiteley, die Kanonenfutter brauchten für die Zerstörung von Genosha. Was wir auch in der X-Men 97 Zeichentrickserie gesehen haben, was dort aber in einem völlig anderen Kontext war. Dort hatte Magneto die Kontrolle über Genosha bekommen, als neuer Regent, und versuchte da jetzt eine Utopie für Mutanten und Mutantinnen aufzubauen. Und Cassandra Nova, die wir noch in Deadpool and Wolverine wiedersehen werden, die ist im Grunde genommen sowas wie das böse Spiegelbild von Charles Xavier. Sie ist gleichermaßen die Zwillingsschwester, die er im Bauch im Endeffekt umgebracht und absorbiert hatte. Sie ist aber auch gleichzeitig das Shi'ar-Konzept einer Mumu-3. Und das ist eine geistige Persönlichkeit, die einen physischen Körper sich selber baut. Shi'ar ist diese Alien-Rasse, zu der Lilandra gehört, die Freundin von Professor Xavier.
Frau, oder? Haben sie nicht geheiratet oder wollten die heiraten? Irgendwie
ich glaube, sie haben immer mal wieder geheiratet.
Ja.
Oder auch nicht. Oder es ist kompliziert.
Ja.
Und Cassandra Nova hat dann den letzten Überlebenden der Trask-Familie ausfindig gemacht und hat mit dessen Genmaterial die Sentinels wieder aktiviert und hat dann aber auch neue Sentinels gebaut. So ein Sentinel-Kopf auf Hühnchenbeinen. Roboter halt.
Mhm.
Ein Sentinel-Kopf auf einem Roboter-Schlangenkörper. Und riesengroße, miteinander verschmolzte, vermorfte, sonst was Sentinels. Und die sind dann halt über Genosha eingebrochen und haben alles vernichtet. Und Emma Frost war da gerade als Lehrerin in einer Telepathie-Klasse. Und das ganze Gebäude ist zerstört worden. Und das war der Moment, wo sie festgestellt hat, dass sie eine zweite Mutantenkraft hat, dass sie nämlich diesen Diamantenkörper annehmen kann. Und darum hat sie als einzige diese Zerstörung überlebt. Und dann kommt sie halt wirklich mit dem Leichnam von Negasonic Teenage Warhead in den Armen aus den Trümmern raus und sagt, okay, das reicht jetzt genug, jetzt müssen wir mal zurückkämpfen.
Mhm.
Und dann tritt sie dann auch den X-Men bei und wird die neue Geliebte von Cyclops und ach, lange Geschichte, das führt jetzt alles zu weit. Aber ja, das ist Negasonic Teenage Warhead in den Comics. Ein Goth-Mädchen mit Telepathiekräften, das ein einziges Heft hatte, bevor sie getötet wurde.
Traurig.
Die dann aber später auch noch mehrmals wiederkam als Halluzination und als Zombie und letzten Endes auch als nicht Untote, sondern lebende
Ja.
Mutantin. Es gibt ganz viel Actiongebratze gegen Juggernaut, während Deadpool versucht, Rusty Collins zu überreden, nicht den Direktor umzubringen. Und tatsächlich schaffen sie es dann auch. Und Cable schießt trotzdem noch auf Rusty. Und Deadpool springt dazwischen mit dem Kragen um den Hals. Und er stirbt. Und im Jenseits trifft er wieder auf Vanessa und ist glücklich. Das führt Rusty dazu, nicht den Direktor umzubringen. Und das schreibt die gesamte Zukunft um. Und jetzt sieht Cable, dass seine Familie überlebt hat, weil der Teddybär nicht mehr verbrannt ist. Und anstatt seine Zeitreisemaschine zu benutzen, um wieder in seine Zeit zurückzureisen, nutzt er sie jetzt in die andere Richtung. Und timeslidet in seinen eigenen Körper wenige Minuten früher, damit er den Skeeball-Token von Vanessa in Deadpools Brusttasche stecken kann, damit dieses Blei-Ding die Kugel aufhält und Deadpool überlebt. Der Direktor stirbt trotzdem, der wird nämlich von Dopinder überfahren.
Zu Recht.
Zu Recht, ja, total.
Ja.
Und damit hat er auch endlich seinen Kill, wie er ihn haben
Ja,
wollte.
genau. Es gibt noch eine Mid-Credits-Szene, in der Negasonic Teenage Warhead und Yukio die Zeitmaschine reparieren und irgendwie neu aufladen. Und Deadpool nutzt die jetzt, um Vanessa zu retten, um Peter zu retten, um in X-Men Origins Wolverine aufzutauchen und Deadpool umzubringen. Dafür haben sie übrigens sowohl Material aus X-Men Origins Wolverine als auch Outtakes genommen, damit sie Reaktionen von Hugh Jackman hatten, der hierfür nicht nochmal ins Studio gekommen
Ja.
ist. Tja, und dann tötet er sogar den Schauspieler Ryan Reynolds, der das Drehbuch für Green Lantern in der Hand hält.
Hervorragend.
Im Super-Duper-Cut gibt es übrigens noch mehr solcher Zeitreisen am Ende. Denn dieses ganze Szenario, dass Cable unbedingt Rusty Collins töten will, bevor Rusty Collins ein Mörder wird, das wird natürlich auch verglichen mit, würdest du in die Vergangenheit reisen und Hitler als Baby töten? Der Super-Duper-Cut hat hier jetzt eine Szene,
Oh nein.
in der sich Deadpool im Jahre 1889 in ein Krankenhauszimmer schleicht, die Babystation. Und dann sehen wir seine Hände auf die Kamera zukommen, als wolle er jetzt Baby Adolf erwürgen. Der Bildschirm wird schwarz, aber ebenfalls exklusiv in dem Super-Duper-Cut gibt es auch noch eine Szene nach dem Nachspann. Und da hat er dann Baby Hitler auf dem Arm und merkt, dass er die Windeln voll hat und fängt dann an, sich über Hitler lustig zu machen.
Ja, und dann sagt er doch, dass er das nächste Mal seinen Freund Cable mitbringt, weil der liebt es, Kinder zu töten.
Genau.
Dachte auch so, okay. Bisschen brutal.
Ja, ich meine, Witze über Hitler sind niemals ein nach unten treten.
Ja, das stimmt wohl.
True.
Deshalb finde ich das gut. Das ist besser, als Hitler ernst zu nehmen. Oder also ich nehme die Leute ernst, die Hitler ernst nehmen.
Ach so, meinst du das, ja?
Aber Hitler selbst hat nur Verachtung verdient und sonst gar nichts.
Noch mal was mehr Lighthearted-es, so zum Ende hin.
Genau.
Wusstet ihr, dass es eine Deadpool-Fliege gibt?
Eine was?
Fliege? Fliege. The Deadpool Assassin Fly heißt die im Englischen. Ich habe leider den deutschen Namen nicht gefunden, aber ich habe den
Irgendwie so
lateinischen.
eine Drosophila oder sowas, oder?
Ja, ist eine Raubfliege.
Ah,
Mhm.
okay.
Passt also ganz gut und die ist halt so orange-rot-schwarz und hat so eine Maskierung auf dem Kopf. Also es passt optisch. Vielleicht wolltet ihr euch mal aufrufen. Der lateinische Name ist. Okay, ihr habt ihr euch aufgerufen.
Aha.
Ja, der lateinische Name ist Humorolethalis Sergius. Das klingt halt einfach wie tödlicher Humor und ich liebe alles daran.
Ja. Das ist super. Die sieht halt
Natürlich
echt so aus.
australisch. Sieht fast aus wie eine Libelle, aber ja.
Ja, krass.
Heftig.
Ja. So, jetzt kommen wir zum Ranken.
So ist es.
So, ich schaue gerade mal, wo wir Deadpool gerankt hatten. Platz 34. Der ist auf jeden Fall besser als der zweite.
Ja, finde ich auch.
Definitiv.
Darunter Ant-Man.
Den finde ich auch besser.
Dann Iron Man 2, den finde ich auch besser. Thor. Ja. Iron Man?
Nee, Iron Man ist definitiv besser.
Okay, Snowpiercer?
Snowpiercer ist besser.
Oldboy.
Der koreanische. Koreanische Oldboy ist besser, ja.
Batman Mask of the Phantasm.
Ja.
X-Men First Class finde ich besser.
Ich auch.
Mhm. Batman Forever finde ich besser.
Ja, ich auch.
Wakanda Forever habe ich nicht gesehen.
Auf jeden Fall besser.
Ja. Death Note können wir uns drüber streiten.
Finde ich auch besser.
Echt?
Okay. Ja. Shazam.
Live Action Death Note jetzt. Mhm. Vergleichbar.
Deadpool ist besser als Shazam.
Was ist denn unter Shazam?
Death Note 2. Auch Live Action.
Ich auch besser. Was ist unter Death Note 2?
Batman and Robin.
Ja, ich
dann haben wir Superman Punkt. 2. Was?
Ja, Superman 2 im Lester Cut, ne? Nicht im Donner Cut.
Das weiß ich nicht. Und wenn ich hier auf irgendwas klicke, ist es wahrscheinlich alles weg.
Ja, nee. Wenn da nur Superman 2 steht, dann ist das der Lester Cut. Dann ist das der Kino Cut.
Ja, okay.
Und dann haben wir wirklich unseren Platz gefunden, nämlich über Batman und Robin unter Death Note 2.
Okay. Dann ist Deadpool 2 der neue Platz 49.
Gut. Dann bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei euch beiden für die Aufnahme.
Danke dir.
Ja,
hat
danke
euch auch
dir.
Spaß gemacht.
Danke euch.
Ja, sorry. Natürlich danke dir auch.
Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und das nächste Mal gucke ich nicht die Weihnachtsfassung.
Nee, besser wär's.
Wie viel hat dir denn gefehlt? Was hast du so vom Gefühl her?
Also nichts von dem, was ihr erzählt habt. Ich vermute, dass die 15 Minuten, die ihr mehr hattet, wirklich einfach nur Gewalt und nichts an Storyplot waren.
Ja. Ich habe jetzt aber auch ein paar Sachen übersprungen, um ehrlich zu sein.
Aber ist halt ja auch okay, man muss ja auch nicht eins zu eins wiedergeben.
Ja, das Problem ist, die Days of Future Past Folge war extrem lang und jetzt muss ich mit den Minuten bei Podigy etwas haushalten.
Mhm. Also machen wir doch hier kurz einen Cut.
Ja, ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch da draußen. Nächste Woche sollte es jetzt hier weitergehen mit Logan.
Mhm.
Mhm.
Ja.
Und dann gibt's schon Deadpool 3,
okay,
oder?
So ist es.
Uhu.
Bis dann.
Ja, dann.
Macht's
bis gut. Zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao. Letterboxd ist down for scheduled maintenance. We'll be back soon. Na super. Gut, dass du dir Tab noch aufhattest.
Ja.
Yay. Einmal ist es hilfreich, dass ich gefühlt 200 Tabs offen habe. In meinem Kopf und auf meinem Handy.